Das war Spieltagsgespräche und natürlich ganz viel Fußball.
Herzlich willkommen, sage ich ein großes Hallo da draußen. Ich bin's, der Frank, und wir kommen zum Prag Super League Spieltag Nummer 4, und der hat's eigentlich schon ganz schön in sich gehabt. Ich sage mal, der Überraschungskandidat hat bewiesen, dass er immer noch der Überraschungskandidat ist, und es gab etwas, das war nicht so schön, aber dazu kommen wir dann gleich. Wenn wir uns einfach mal die wichtigsten Entwicklungen des Spieltags anschauen, wäre das der FC Basel. Das haben wir aber schon beim letzten Mal eben gesehen. Der eben, das muss man zum vierten Spieltag ziehen, den Young Boys mit dem 4:1 übergebraten hat. Das Ergebnis, das wurde ja maßgeblich durch einen Platzverweis für IB beeinflusst. Das haben wir aber alles schon beim letzten Mal gesagt. Und was für mich herausragend war, was ich auch gerade am Anfang schon gesagt habe, das Überraschungspaket hat wieder zugeschlagen. Und zwar wurde der FC Zürich gedemütigt vom FC Thun. Muss man sich mal überlegen, es gab eine 0:4 Heimniederlage von Zürich gegen Thun. Und das war wirklich mehr als nur ein verlorenes Spiel. Das war eine Demütigung, die du so eigentlich nie siehst, die eine potenzielle Krise unter dem neuen Trainer Mitchell van der Gaag signalisiert hat und erheblich taktisch sowie defensive Schwächen aufgedeckt hat. Ja, was soll man noch sagen? Der FC St. Gallen selber, spannendes Spiel gewesen. Ich habe es heute noch selber gesehen. Und ich glaube, da wurde ein Rekord aufgestellt, die meisten Fouls. Es war eigentlich ein perfekter Saisonstart für den FC St. Gallen. Aber im Heimspiel wurde dann gegen den FC Luzern das Ganze abrupt beendet. Es war eine dramatische Partie, die durch einen in der Nachspielzeit gehaltenen Elfmeter entschieden wurde. Für mich war dieser Elfmeter wahnsinnig schlecht geschossen. Und ja, der Goalie hat einfach aufgepasst, hat die richtige Ecke geahnt. Und ja, wie gesagt, ich fand ihn wirklich schlecht geschossen von Christian Witzig. Ich habe mich gefragt, ich habe das Ganze mit meiner Frau zusammen geschaut und habe gesagt, wir sehen, Witzig ist noch nicht so in Form, dass er den jetzt verwandelt. Und ja, er hat ihn nicht verwandelt, aber Penalty ist immer so 50-50 Chance, ne? Aber wie gesagt, erst der vierte Spieltag rum. Und ja, er verdeutlicht aber trotzdem jetzt schon die geringen Margen, die in dieser Saison über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Und beim FC St. Gallen könnte man sagen, ja, liegt es jetzt daran, dass der Höbbels weggegangen ist, dass der nach Paris gegangen ist. Hätte der heute ein paar Tore gemacht, hätte das 1:0 oder wäre das 1:0 passiert, wenn Watkowiak im Tor gestanden wäre und. Aber ich glaube, dass Lawrence Atizigi da nichts falsch gemacht hat heute beim 1:0. Und ja, war es jetzt ein Eigentor oder war es kein Eigentor? Ich finde, das ist alles irrelevant. Es war ein wahnsinnig spannendes Spiel und es gab natürlich auch noch den sogenannten Europa-Einfluss, und durch diesen sind zwei Partien verschoben worden, nämlich die Partie FC Sion gegen Servet FC und der FC Lugano gegen den FC Lausanne Sport sind aufgrund der Teilnahme an europäischen Wettbewerben ja einfach mal verschoben worden. Das ist aber der wachsende Einfluss des internationalen Kalenders auf den nationalen Spielbetrieb, und der verzerrt natürlich das frühe Tabellenbild. Lasst uns mal ganz kurz die Ergebnisse durchgehen. Wir machen einfach mal eins nach dem anderen. Die vier ausgetragenen Partien des vierten Spieltags, die erstreckten sich also von einem vorgezogenen Spitzenspiel am 6. August bis zum Hauptspieltag eben am 23. und 24. August. Also Mittwoch, 6. August, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen gehabt, war es Basel gegen die Young Boys 4:1. Das war, ja, da kann man davon halten, was man will. Dann Zürich gegen Thun, das war gestern, 0:4 haben die Zürcher verloren. Dann die Grasshoppers, heute gespielt gegen den FC Winterthur. Die haben 2:0 geführt und dann wird es auf einmal 2:2. Und ich habe dann noch heute gesagt zu meiner Frau, Ja, wirst sehen, das bleibt nicht 2:0. Dann gab es den FC St. Gallen zu Hause gegen den FC Luzern. Man hat schon gedacht, so, weiß nicht, Höbbels weg. Also das war so meine Meinung, so Höbbels nicht mehr da, geht das noch? Vielleicht spielt Witzig von Anfang an, wird aber nicht funktionieren nach seiner langen Verletzung, kannst du ihn nicht 90 Minuten spielen lassen. Ja, 0:1 ist es ausgegangen, verschossener Elfmeter, oder gehaltener Elfmeter, kannst du so oder so sehen. Dann FC Sion gegen Servet. Das ist verschoben, findet am 17.09. statt, genauso wie das Spiel des FC Lugano gegen den FC Lausanne Sport. Die aktuelle Tabelle der Prag Super League, wir können uns die auch mal anschauen. Die Ergebnisse führten zu signifikanten Verschiebungen, das ist aber auch klar, wobei der FC Thun als alleiniger Spitzenreiter hervorgeht. Also erster ist Thun mit 4 Spielen, 4 Siegen, mega geile Torquote von 10:3, 12 Punkte. Zweiter noch der FC St. Gallen, trotz des einen Verlustes, hat 3 Siege, eine Niederlage, 11:3 Tore, was auch noch cool ist. Und eben 9 Punkte. Sion hat noch nicht gespielt, hat 7 Punkte, kann also St. Gallen noch überholen. Dann Basel auf dem 4. Rang mit 6 Punkten. Die Young Boys 5. mit 5 Punkten. Luzern jetzt 6. mit 7 Punkten. Zürich ist auf Platz 7. Ja, 4 Punkte nach 4 Spielen ist zu wenig für die Zürcher. Dann Lausanne Sport, noch nicht gespielt. Auf Rang 8, die könnten dann vorrutschen auf Rang 4, nach Basel wahrscheinlich, wenn sie gewinnen. Dann ist es Lugano auf 9, die haben auch 3 Punkte, da kann auch noch was passieren. Nach 3 Spielen sind sie erst auf Rang 9, das heißt, die können auch noch nach vorne rutschen. Dann die Grasshoppers, die bleiben definitiv hinten, sind jetzt auf 10, aber Servet kann sie noch überholen. Die sind momentan 11. nach 3 Spielen, haben einen Punkt mit 4 Punkten, könnten sie auf 7 rutschen. Wer weiß, was passiert. Und Winterthur ist leider der Letzte auf Rang 12. 4 Spiele, 2 Punkte, das heißt 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Das ist einfach zu wenig, wenn man das will. Der Aufsteiger führt die Tabelle an, das Überraschungspaket der FC Thun. Das ist schon sehr, sehr krass. Das ist echt das Unwahrscheinlichste, was hätte passieren können, dass der FC Thun, das ist wirklich eine Sensation in dieser frühen Saisonphase, mit 4 Siegen aus 4 Spielen und einer beeindruckenden Bilanz von 12 Punkten, führt der Aufsteiger die Liga an, und die Effizienz, die ist wirklich bemerkenswert. 10 erzielte Tore bei nur 3 Gegentoren erzeugen von einer außergewöhnlichen Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Das Verfolgerfeld St. Gallen bleibt trotz der ersten Saisonniederlage auf dem 2. Platz, gestützt auf die beste Tordifferenz der Liga, eben plus 8 Tore. Der Sieg im Spitzenspiel katapultiert den FC Basel zurück in die Top 4, aber gut, wie gesagt, das ist, wie gesagt, letzte Woche alles schon gesagt worden. Der FC Sion auf Platz 3 liegend, hat mit 7 Punkten aus nur 3 Spielen den besten Punkteschnitt der Liga, und der lauert eben noch auf seine Chance, um den FC St. Gallen zu überholen. Dann im Mittelfeld, würde ich sagen, ist das eher so ein Gedränge. Die Niederlage gegen Basel lässt die Young Boys auf den 5. Platz abrutschen und unterstreicht dann den inkonsistenten Saisonstart. Der FC Luzern, der klettert durch den Sieg in St. Gallen auf Rang 6. Und wenn man sich das Ganze der unteren Tabellenhälfte mal so anschaut, der FC Zürich, der stürzt nach der desaströsen Niederlage auf den 7. Platz, haben wir ja gerade schon gehört, mit einer Tordifferenz von minus 4. Ja. Das ist der Negativtrend schlechthin und unübersehbar, was da passiert. Die Grasshoppers und der FC Winterthur bleiben nach ihren Unentschieden weiterhin sieglos und teilen sich eben die Plätze 10 und 12, was ihre Situation im Tabellenkeller verfestigt. Die aktuelle Tabelle, die bietet jedoch, wie gesagt, ein verzerrtes Bild, weil die alleinige Tabellenführung des FC Thun ist nicht nur das Ergebnis der eigenen herausragenden Leistungen, sondern auch eine direkte Konsequenz der Ereignisse in den anderen Stadien. Also vor dem Spieltag hatte der FC St. Gallen ebenfalls mit einer perfekten Bilanz von 9 Punkten aus 3 Spielen die Chance, mit einem Sieg gegen Luzern punktemäßig mit Thun gleichzuziehen und aufgrund der besseren Tordifferenz dann möglicherweise sogar die Tabellenführung zu übernehmen. Also die Chance war da. Nein, haben sie nicht geschafft. Aber wie gesagt, die Niederlage der St. Galler, besiegelt durch einen in der letzten Minute gehaltenen Elfmeter, schlecht, aber Ich hätte auch den Elfmeter nicht gegeben, aber dazu komme ich dann später. Somit sicherte sich die Parade des Luzerner Torhüters nicht nur den Sieg für sein Team, sondern zementierte gleichzeitig die alleinige Spitzenposition des FC Thun, was die Erzählung von überraschenden Aufsteiger an der Spitze zusätzlich verstärkt. So, lasst uns mal detailliert ein bisschen die Spiele uns anschauen. Ich versuche, alles das, was ich im Internet an Recherchen so zusammengetragen habe, euch ein bisschen näher zu bringen. Ich habe die Spiele in den Highlights gesehen und aber trotzdem noch ein bisschen recherchiert, was ist so gesagt worden und wie gab es da taktisch die Aufschlüsselungen und. Also, das vorgezogene Spitzenspiel am 6. August im St. Jakob Park, das haben wir ja schon gesagt, ich erwähne es trotzdem nochmal. Das entwickelte sich zu einer Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten, die durch einen Aussetzer von IB-Akteur Edmilson Fernandes fundamental beeinflusst worden ist. Die Young Boys gingen früh in Führung, doch Basel kämpfte sich noch vor der Pause zurück. Dann gab es ja dieses Offside-Goal. Nach dem Platzverweis dominierte dann der FC Basel die zweite Hälfte nach Belieben und erzielte eben die Tore zum verdienten, wenn auch in der Höhe begünstigten Heimsieg. Der FC Basel unter Ludovic Magnin agierte in einer flexiblen 4-1-4-1, war das glaube ich, die es dann Sherdan Shaqiri ermöglichte, als kreativer Dreh- und Angelpunkt zu fungieren. Er hat wieder gemeckert, ja, das ist normal. IB-Coach Giorgio Contini setzte auch ein stabiles 4-4-2-System. Die Berner fanden zunächst dann besser ins Spiel, was in der 17. Minute durch den Führungstreffer von Darian Malis nach Vorlage von Fernandes belohnt wurde. Der Ausgleich dann für Basel fiel in der 39. glaube ich durch Shaqiri, der nach einer Vorlage von Schmidt die Fähigkeit des FC Basel unter Beweis stellte, über die Flügel Gefahr zu erzeugen. Und der Wendepunkt kam dann in der 58. Das war der entscheidende Moment des Spiels. Das war dann der Platzverweis für Edmilson Fernandes. Zunächst verursachte er durch ein Handspiel ein Elfmeter und dann in der darauffolgenden Auseinandersetzung ließ er sich zu einer Tätlichkeit in Form einer Ohrfeige gegen Dominik Schmidt hinreißen. Der Schiedsrichter Luca Schibelli zeigte dann für das Vergehen zurecht die rote Karte. Shaqiri, der verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 2-1. Dann gab es die doppelte Bestrafung, Gegentor in Unterzahl und dann ist der Widerstand endgültig gebrochen. Aber wie gesagt, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, wäre die rote Karte passiert, hätte man das Offside vorher gepfiffen etc. Ja, nein, aber es war eine Tätigkeit und die muss gepfiffen werden und auch bestraft werden, egal ob vorher oder nachher Offside und hin und her. Wie gesagt, macht man nicht, dann wie gesagt. Aber ja, hätte man das Offside vorher weggepfiffen und dann wäre gar nichts passiert. Egal, Spieler des Spiels, natürlich Sherdan Shaqiri mit einem Doppelpack, ein Tor aus dem Spiel, ein Elfmeter und als zentrale Figur im Basler Angriffsspiel war Shaqiri der unumstrittene Matchwinner. Seine Leistung wurde dann mit herausragenden Bewertungen von 9.2, hat FotMob geschrieben, und 8.9 von SofaScore gewürdigt. Hätte ich nicht so gesehen, aber gut, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin nur ein ganz normaler Fan, der auf seinem Sofa sitzt und ab und zu rumschreit. Die statistische Dominanz, ja, das ist jetzt ein anderer Punkt. Die Überlegenheit des FC Basel nach dem Platzverweis spiegelte sich deutlich in den Zahlen wider. 56% Ballbesitz, 22 Torschüsse gegenüber 13 von IB und beeindruckenden 12 Schüssen aufs Tor im Vergleich zu nur 4 von den Gästen. Also zudem erspielte sich Basel, ich glaube 7 Großchancen waren es, während IB keine einzige verzeichnen konnte. Und die weiteren Treffer durch den eingewechselten Kevin Carlos in der 75. und Metinho in der 91. besiegelten dann den klaren Sieg. So, das haben wir wie gesagt aber alles schon letzte Woche gehabt. Man könnte über so Themen wie VAR oder so, könnte man echt eine eigene Folge machen. Ich sage nur, heute das Spiel St. Gallen gegen Luzern, für mich war es am Schluss kein Elfmeter, weil wie gesagt, gezuppelt und gezogen wird jedes Mal, aber wir sind erst beim FC Thun. Die Spielzusammenfassung, würde ich sagen, am 23. August war das, lieferte sich der Aufsteiger Thun durch eine Meisterleistung an klinischer Effizienz, ja ich nenne es mal so, und deklarierte den FC Zürich im letzten Rund mit 0-4. Das Ergebnis war eine tiefgreifende Blamage für den FCZ und mich würde es nicht wundern, wenn da demnächst noch irgendwas passiert. Und ja, dadurch hat der FC Thun sich den Status gefestigt, das Überraschungsteam der Liga zu sein und führt die Liga auch noch an. Und für mich, glaube ich, ist es jetzt schon klar, dass Thun nicht absteigt. Würde ich jetzt mal einfach so in den Topf werfen. Das Team von Mauro Lustronelli, das setzte aus einer 4-4-2-Grundordnung einen perfekten Konter-Match-Plan um. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz hier was schauen. Einfach nur, damit ich das auch noch korrekt im Blick habe. Ja, Van der Gaag, ich weiß nicht, bleibt er noch, bleibt er nicht, ist ein anderes Thema. Aber lasst uns nochmal zurückkommen. Thun hat mit der Grundordnung 4-4-2 einen perfekten, ja, mehr oder weniger überperfekten Konter-Matchplan umgesetzt. Thun verteidigte kompakt, nutzte den Raum, den die hochstehenden Zürcher eben angeboten haben, eiskalt aus. Also wirklich eiskalt. Die Tore waren Musterbeispiele dieser Strategie. In der 14. Minute war es Rastoder, der schließt einen schnellen Gegenstoß nach einem perfekten Pass von Ibayi ab. 14. Minute. Eindeutig gut gemacht. Dann war es in der 41. Minute der Ethan Maichtri, der erhöhte nach einer starken, also wirklich sehr starken Einzelleistung. Dann gab es in der 49. Minute Ibayi, der trifft nach einem weiteren schnellen Umschaltmoment, eingeleitet von Rastoder. Und dann gab es in der 92. war es, glaube ich, Falmir Matoschi, der setzt den Schlusspunkt in der Nachspielzeit. Also einfach, ja, besser kannst du nicht Fußball spielen, wie das Thun dort bewiesen hat. Das war Fußball von der ersten Liga, hätte man jetzt sagen können. Ist auch so. Nein, von allererster Güte, von allererster Sahne. Das war Trainingsfußball. Die haben Zürich einfach als Sparringpartner gehabt, wenn ich das so sagen kann. In Zürich, würde ich sagen, herrscht jetzt eine Krise. Mitchell van der Gaag agierte mit dem 4-3-3-System. Ja, machen viele. Wirkte jedoch taktisch so desorientiert und defensiv völlig ungeordnet. Ich hätte während dem Spiel als Präsidium schon irgendwie, glaube ich, durchs Walkie-Talkie gesagt, ey, du, kann man den van der Gaag nicht mal sagen, er sollte anders spielen. Aber gut, das hätte jetzt der Hoeneß sein können, der Uli Hoeneß, aber war es einer. Also schon krass, wenn man sich das überlegt. So desorientiert habe ich die Zürcher noch nie gesehen. Trotz anfänglichem Ballbesitz, war ja schön, agierte dann die Mannschaft gehemmt vor dem Tor und so wie eine B-Jugend, total unbeholfen. Die Niederlage, das war die zweite Heimpleite in Folge und erhöht den Druck auf den neuen Trainer erheblich. Also wenn er nächste Woche nochmal so spielen sollte, dann glaube ich, kann Van der Gaag gehen. Der Frust der Zürcher, der entlud sich dann in der 87. als der eingewechselte, ich glaube Philipp Kenny war das, nach einer Tätlichkeit einen Schlag ins Gesicht eines Thuner Spielers die rote Karte gesehen hat und ihm droht jetzt eine lange Sperre, was die Probleme des FCZ natürlich weiter verschärft. Ja, was soll man sagen, das späte Drama im Kantonsduell. Lasst uns mal zu den Grasshoppers kommen. Wie kriegt man es fertig? Eigentlich kenne ich das nur vom FC St. Gallen und zwar aus der letzten Saison. Es ist ein spätes Drama. Und zwar hat man eine Führung von 2-0 hergeschenkt und hat dann gegen widerstandsfähige Winterthurer 2-2 gespielt. Das hat heute stattgefunden, 24. August. Da blieben sowohl der Grasshopper Club Zürich als auch der FC Winterthur nach einem dramatischen 2-2 beim schönsten Fußballwetter unentschieden weiter sieglos. Die Hoppers, die führten bereits nach komfortablen 2-0 und sahen dann wie der sichere Sieger aus. Ich habe die auch schon als Sieger gesehen, dachte mir so, ja, da passiert nicht mehr viel. Und dann schwuppsdiwupps, war ich mal ganz kurz was holen, stand es 2-1. Und schwuppsdiwupps, als ich nochmal was holen war, stand es 2-2. Ich habe beide Tore wohlgemerkt nicht gesehen, obwohl das Spiel bei mir gelaufen ist. Aber sie mussten sich nach eben dem späten Comeback der Winterthurer wirklich, das ist so schlimm, mit nur einem Punkt begnügen. Und das Spiel hatte auch zwei Gesichter. Also die Mannschaft von GC-Trainer Gerald Scheiblehner, die dominierte die erste Stunde. Tore der beiden Bayern-Leihgaben, Jonathan Aspiensen in der 12. und Lovro Zvoranek waren das in der 60. Jeweils vorbereitet übrigens von Samuel Marquez. Die brachten die Hausherren in eine komfortable Position. Allerdings ließ GC zahlreiche weitere hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. Ja, wie könnte man da schön, da gibt es so ein schönes Wort. Wie sagt man da so schön? Ich glaube, es heißt Chancenwucher, oder? Heißt das so? Ich glaube, es muss Chancenwucher heißen. Ich glaube, Forte war ganz glücklich mit dem, was da passiert ist, der Trainer von Winterthur. Ja, und man weiß, die Bayern-Leihgaben haben wieder was gezeigt. Naja, was sich aber später dann rächen sollte. Ne? Der Anschlusstreffer für Winterthur durch Silvan Siedler in der 68. fiel wie aus dem Nichts und brachte dann die Spannung zurück ins Spiel, weil das Spiel war jetzt nicht das spannungsvollste. Ne? Und die Widerstandsfähigkeit der Winterthurer zahlte sich dann in der 92. Minute aus, in der Nachspielzeit. Der zur Halbzeit eingewechselte Thibaut Chitrelet stieg nach einer Ecke am höchsten und köpfte zum umjubelten 2:2 Ausgleich ein. Also Aspiensen hat das 1:0 für Zürich gemacht, dann war es Zvoranek in der 60. zum 2:0, dann Siedler, heißt der Siedler oder Siedler? Ich würde ihn als Siedler Ulrich betiteln, 68 und dann eben Sisserle Schneider in, hat die Vorlage gegeben, Entschuldigung, sowas. Ulrich hat die Vorlage für Siedler gegeben, sowas, und Schneider die Vorlage für Sisserle in der 92. Minute. Es ist schon sehr, sehr spannend gewesen am Schluss. Die Widerstandsfähigkeit, wie soll man sagen, der Winterthurer zahlte sich eben aus und genau das hat das Spiel ausgemacht. Die Aussagen der Spieler nach der Partie fassen eigentlich die Geschehnisse so perfekt zusammen. Der GC-Akteur Samuel Marquez zeigte sich extrem enttäuscht. Wie hat er gesagt? Wir hatten so viele Chancen, es ist einfach schade. Ja, er hat recht. Und im Gegensatz dazu anerkannte er Winterthurs Torschütze Silvan Siedler, der dann auch gesagt hat, das Glück seines Teams. Heute hatten wir das Glück, dass sich das Sprichwort, wer sie vorne nicht macht, kassiert sie hinten, wieder einmal bewahrheitet hat. Finde ich auch ein sehr schönes, ja, ich wollte Stichwort sagen, ist es aber nicht, es ist ein Sprichwort. So, und dann kommen wir mal zum Kibun Park. Ja, das Ding ist immer ausverkauft. Das ist so krass. Der Coup im Kibun Park. Lassen wir das einfach mal so stehen. Luzern entführt die Punkte dank Helden in letzter Sekunde. Ja, der perfekte Saisonstart des FC St. Gallen. Am 24. hat er sein abruptes Ende gefunden. Im Heimspiel gegen den FC Luzern, ja, dominierten die Ostschweizer die Partie. Wirklich, sie haben dominiert. Aber sie unterlagen mit 1:0. Oder 0:1, wenn man es so sehen will. Es war ein frühes Eigentor und ein in der Nachspielzeit auf dramatische Weise gehaltener Elfmeter durch den Luzern-Torhüter Pascal Loretz. Und wie gesagt, für mich war der Elfmeter einfach nur schlecht geschossen. Lasst uns mal die Geschichte eines Tores näher analysieren. Der spielentscheidende Moment ereignete sich bereits in der 3. Minute. Es war ein brillanter Sololauf von Luzerns Matteo Di Giusto. Der hat mal gesagt, oder der hat mal wieder gezeigt, dass ein Di Giusto das tut, was ein Di Giusto tun muss. Der führte nämlich zu einem Schuss, der von St. Gallens Verteidiger Beha Nesiri unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde. Obwohl Di Giusto der Initiator war, wurde der Treffer offiziell als Eigentor gewertet und die Moderatoren haben das ungefähr so wie ich gesehen. Die haben gesagt, der Di Giusto hätte das Ding sowieso reingemacht, also ist er für uns mehr oder weniger der Torschütze. Das Lustige ist, immer wenn der Nesiri, der BH Nesiri am Ball war, hat meine Frau gesagt, hey, ich habe doch nicht Siri gesagt, weil immer hey Siri verstanden worden ist. Und ja, aber Siri hat nicht reagiert zum Glück, hätte aber sein können. Wahnsinn. Dann gab es die dramatischen Höhepunkte. St. Gallen drängte unermüdlich auf den Ausgleich, hatte auch wahnsinnige Chancen. In der 94. Minute wurde dann den Gastgebern nach einem VAR-Eingriff ein Elfmeter zugesprochen. Wie gesagt, Man kann ihn geben, muss ihn aber nicht geben. Nachdem Lukas Görter gefoult worden war, wurde am Trikot gezuppelt. Christian Witzig trat dann an, doch sein Schuss wurde von Pascal Loretz, der zum Helden des Abends avancierte, bravourös pariert. Ich würde eher sagen, er war schlecht geschossen. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich bin nur Laie. Was sagt ihr dazu? Teilt mir eure Meinung mit. Auf alle Fälle, ich würde sagen, ich hätte den Elfmeter nicht gegeben, weil das war Trikotzuppeln und hin und her. Das macht aber jeder irgendwie im Strafraum. Im 16er wird so viel gezogen und gemacht und getan, und das meiste wird nicht gepfiffen. Heute hat der VAR eingegriffen. Ich weiß nicht, warum er eingegriffen hat. Vielleicht hat Witzig auch einfach vorbeigeschossen, beziehungsweise den nicht vorbeigeschossen, aber ihn so schlecht geschossen, weil er gesagt hat, hey, Fairplay, zuppeln, ziehen und machen und tun, tut sowieso jeder. Keine Ahnung. Jedenfalls, für mich war er schlecht geschossen. Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben. St. Gallen hat es nicht geschafft, das 1:1 zu schießen. Deswegen hat Luzern verdient gewonnen. Schiedsrichterleistung würde ich sagen, ja, kann man so stehen lassen, war eigentlich ganz okay. Es waren halt so viele Fouls, wo ich gesagt habe, hey, da hättest du auch mal eine Gelb-Rote, und zwar für beide geben können. Naja, aber die Aktion von Pascal Loretz hatte weitreichende Konsequenzen, die über das bloße Sichern von 3 Punkten für den FC Luzern hinausgingen. Sie war nämlich ein entscheidender Faktor, der die gesamte Tabellenkonstellation nach dem 4. Spieltag geformt hat. Die Parade verhinderte eben nicht nur, dass St. Gallen einen Punkt rettete und seine Ungeschlagenheit bewahrte, sie sorgte auch dafür, dass Thun seine Position als alleiniger und unangefochtener Tabellenführer mit einem Vorsprung von 3 Punkten behaupten konnte. Hätte St. Gallen den Elfmeter verwandelt, wären sie punktgleich mit Thun an der Spitze geblieben. Somit hat eine einzige Torhüterleistung nicht nur ein Spiel entschieden, sondern auch indirekt einen anderen Verein an der Spitze der Liga gekrönt und die Erzählung des überraschenden Aufsteigers als alleinigen Leader untermauert. Schön, oder? So, was kann ich denn jetzt noch alles Schönes sagen? Heißer Stuhl, was würde ich sagen? Ja, Mitchell Garg würde ich sagen, auf alle Fälle unter Beobachtung. Mitchell van der Garg, der wurde am 31. Mai 25 mit einem 2-Jahres-Vertrag als neuer Trainer des FC Zürich vorgestellt, und der kam mit dem Renommee als Assistent von Erik ten Hag bei Ajax Amsterdam und Manchester United gearbeitet zu haben. Er versprach eine klare und von der niederländischen Schule des Voetballer total inspirierte Spielphilosophie oder so ähnlich, die auf eine hohe Intensität und das aggressive Pressing setzten. Abgezeichnete Krise, würde ich sagen. Ja, 0:4 Niederlage gegen Thun hat die anfängliche Schwierigkeit in eine ernsthafte Diskussion verwandelt, sehe ich genauso. Medien hinterfragen jetzt den Matchplan mit Schlagzeilen wie dem FCZ droht eine nächste Dürreperiode. Dann gab es auch noch ein Eingeständnis vom Trainer, also van der Garg, der hat öffentlich zugegeben, dass sich die Mannschaft noch nicht in einer Findungsphase befindet. Die Frage ist, wo sind sie dann, wenn sie nicht in einer Findungsphase sind? Dann hat er gesagt, wir sind ein Team im Umbau und wir suchen noch nach der Art, wie wir spielen wollen. Und diese fehlende Klarheit ist ein zentrales Problem. Da sage ich doch, okay, wenn er Offensiv-Pressing-Fußball spielen will, warum tut er es dann nicht? Was ist denn dort im Umbau? Welche Findungsphase? Was meint er? Naja, wir werden es sehen. Die taktische Dissonanz. Ja, Kritiker bemängeln übrigens eine deutliche Lücke zwischen der proklamierten Philosophie und der Umsetzung auf dem Platz. Also es ist ein taktischer Kniff, Schlüsselspieler Steven Zuber als zentralen Stürmer aufzubieten, der gegen Lausanne noch funktioniert hat, scheiterte gegen Thun komplett. Und der wirft Fragen bezüglich seiner Flexibilität auf. Und die Mannschaft wirkt dann auch defensiv anfällig und es fehlt an einer, ja, wie nennt man das so schön, kohärenten Struktur. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und wenn ich jetzt sage, das Sommertransferfenster 2025 war wie immer von erheblicher Aktivität geprägt. Die Vereine der Super League erwirtschafteten einen Nettoüberschuss von über 41 Millionen Euro, was die Liga als Ausbildungs- und Verkäuferliga positioniert hat. Ja? Es gibt ja auch so Gerüchte wie, der Meister Basel sucht aktiv nach Verstärkung für die Defensive. Berichten zufolge besteht Interesse am 26-jährigen italienischen Innenverteidiger Alessandro Vogliaccio von Genua. Und auch das Interesse an Ibrahim Salah von Stade Rennes wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, also was sagt man so in den Medien, 87% bewertet. Allgemeine Marktlage würde ich sagen, ja, der Transferticker zeigt eine rege Aktivität in der gesamten Liga und zu den heißesten Themen gehören eben der mögliche Wechsel von Nationalspieler Dennis Zakaria nach Saudi-Arabien, der als fix gemeldete Transfer von Noah Okafor nach England und der Abgang von Servette-Stürmer Enzo Crivelli. Ja, wichtige Sommertransfers, 25 kann ich, also es kann auch sein, dass ich da irgendwas irgendwie falsch aufgeschrieben habe. Aber die strategischen Entscheidungen des Sommers werden nun auf dem Spielfeld auf die Probe gestellt und bieten Kontext für die aktuellen Leistungen der Teams. Also Basel, Philipp Otele, Alvada, André Bakanin, der kam von Kukariki, es heißt wirklich so, Kukariki, nicht Kukaracha, und dann Moritz Broschinski von Bochum. Dann Abgänge, Kevin Carlos nach Nizza, Romeo Benet und dann Famalicão, wenn das richtig, also Famalicão ist der Verein, nach wo Romeo Benet hinging. Dann die Young Boys, war das Virginius nach Lille, dann Wüthrich nach Graz und, nein, es waren die Zugänge, sorry. Also Virginius kam von Lille und dann Wüthrich von Graz und dann gab es noch Cordova von Alanyaspor. Abgegangen sind Ugrinic nach Valencia und Miguel Scheiber nach Hibernien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gott, ich kann mir das gar nicht alles merken. Dann Zürich, Livano Gomencia von Juventus, Next Gen, dann Benjamin Mendy, eigentlich ein sehr großes Talent, ich mag Mendy, von Lorient und Mohamed Mahmoud, das ist ein Leihspieler. Dann, ja, was soll ich noch sagen? Servette, Florian Ayer von Auxerre. Dann gegangen sind dort, ich glaube, Tsunemoto nach Basel und Enzo Crivelli nach Schifan. Ich könnte so weiter erzählen und weiter erzählen. Das Wichtigste, was ich noch sagen würde, wäre aber Brighton Labo und nach Thun von Jing Kamp. Das wäre so im Großen und Ganzen das gewesen. Ja, und ich könnte euch sagen, wo habe ich das alles gelesen? Gut, es gab eben den transfermarkt.com und da gibt es dann das /Superleague, dann im flashscore.de und auch noch in Wikipedia habe ich ein bisschen gestöbert. Da gibt es auch eine eigene Liste des Swiss Football Transfer Summer 2025. Und Summer habe ich mit Summer gerade gesagt, einfach nur, weil sich so geiler anhört. Oder einfach auch nicht. Das ist der deutsche Akzent. Ja, was will man jetzt als Medienecho sagen? Schlagzeilen ganz klar, Thun-Triumph. Die Berichterstattung wird vom überraschenden Aufsteiger dominiert. Der SRF Sport titelte treffend, Thun überrascht weiter. Der Sieg wird als Beweis für die Stärke und Effizienz des Teams gefeiert. Ist so. Und Zürichs Niedergang, da gab es dann das Narrativ um den FCZ, das ist überwältigend negativ. Aber du kannst dort auch nichts Positives sagen. Schlagzeilen wie FCZ, humiliated by promoted team. Und ja, 4 Thun-Tore für ein FCZ-Debakel prägen das Bild. Analytischer Artikel stellt das gesamte Projekt dann in Frage. Keine Statik, keine Ideen, kein Halt. Gelesen habe ich das bei BlueWindCH, bei Blick und dann ebenfalls noch bei einer Zeitung. Was war es noch? Ich sage es euch gleich. Also war nochmal der Blick, genau. Ich habe es zweimal aus dem Blick raus, weil ich es einfach interessant fand. Da gab es dann eben diesen Nach-Thun-Ohrfeige-Artikel. Fand ich noch recht spannend. Ja, dann Basels Machtdemonstration. Ne? Der Sieg gegen IB wird als spektakulär und richtungsweisend dargestellt, aber im Mittelpunkt stehen dann die Genialität von Shaqiri und der Aussetzer von Edmílson Fernández. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, wäre das Offside gepfiffen worden, wäre es gar nicht so weit gekommen. Die entscheidenden Momente der Spiele sind über die Kanäle SRF Sport und Blue Sport verfügbar, kann man sich immer noch anschauen und bieten eine visuelle Bestätigung der dramatischen Ereignisse. Ich habe jetzt für die deutsche Bundesliga übrigens mir mal die Konferenz auf DAZN angeschaut. Ja, was soll ich sagen? Es war jetzt nicht schlecht, aber ich vermisse einfach meine Konferenz auf Sky. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin Sky-Fan, seitdem ich ganz klein war. Und immer, das ist ganz klein, ist eigentlich nicht richtig, weil Sky gab es da noch nicht so. Aber ich gucke Fußball eigentlich schon immer auf Sky und ich finde es so doof, dass ich die Spiele am Freitag da gucken muss, am Samstag da, am Sonntag da, vielleicht am Montag noch irgendwo. Und ich muss da ein Abo haben und ich muss da ein Abo haben. Und wenn ich Glück habe, kriege ich da mal was umsonst. Gestern oder am Freitag war es das Bayern-Leipzig-Spiel, das Eröffnungsspiel der Bundesliga. Habe ich mir gedacht, ja gut, das wird hundertprozentig im Free-TV übertragen, was es ja dann auch ist. Aber wenn du sowas nicht hast, müsstest du überall Abos abschließen. Und ich habe dazu eigentlich keine Lust. Aber auch ihr werdet sicherlich, ich glaube morgen mache ich es, einen Bundesliga-Podcast von mir hören. Und zwar den zum ersten Spieltag. Und wenn er gefällt, ist gut. Wenn er nicht gefällt, ist auch okay. Lass uns weiter nochmal zur Prag Super League kommen. Der FC Zürich, da gab es auch Fan-Kommentare. Ja? Die Reaktionen der FCZ-Anhänger, die sind vernichtend. Die Stimmung wird als pure Verzweiflung, maximale Verunsicherung geschrieben. Kommentare spiegeln echt den tiefen Frust wider. Zuerst letzte Saison geärgert, dann halt alles als schön geredet und gewundert. Ab gestern bleibt nur noch ein Lachen. Es herrscht das Gefühl eines sich wiederholenden Albtraums aus unterdurchschnittlichen Leistungen. Und im GZ, also im GCZ-Forum, also im Grasshoppers Zürich-Forum, schrieb einer, die Enttäuschung nach dem verspielten 2:0-Vorsprung ist immens. Die Fans beklagen die Unfähigkeit der Mannschaft, einen Sieg über die Zeit zu bringen. Ein wiederkehrendes Thema, wie historische Beiträge über ähnliche Einbrüche zeigen. Und für so etwas habe ich kein Verständnis. Dieses Sternchen wird uns nun schon seit Jahren aufgetischt. Ja, und bei FC St. Gallen gegen FC Luzern, da gab es im FCL-Forum Fankommentare und die schreiben, die Fans des FC St. Gallen sind am Boden zerstört über die Art und Weise der Niederlage, insbesondere wegen des verschossenen Elfmeters, ja, und die Rivalität mit Luzern ist intensiv, was in der Vergangenheit bereits zu Sanktionen gegen beide Fanlager führte. Wenn man sich aber die Statistik anschaut, hat Luzern laut Statistik den FC St. Gallen als Lieblingsgegner, weil sie eigentlich die meisten Spiele gegen St. Gallen gewinnen konnten. Aber wie gesagt, auf sowas gebe ich eigentlich nichts. Die Luzerner Fans feiern einen sogenannten gestohlenen Sieg. Forenbeiträge zu früheren Duellen unterstreichen dann die enorme Bedeutung dieser Partie für die Anhänger. Wir wissen, wie wichtig das Spiel hier für die Fans ist. Ja, und ich könnte euch jetzt noch die ganzen Quellen auflesen, die ich benutzt habe. Ich habe das FC Basel Forum benutzt, ich habe YouTube benutzt, Blick, SRF, SFL, Bet, Inf und wie sie alle heißen, Transfermarkt, CH. Dann, was habe ich noch benutzt? Now, also die ganz normalen, SRF, Bluewin, dann CA Sport, Yahoo.com, Wikipedia. Ich will bloß einige genannt haben, Watson, und ich habe mir alles so an wichtigen Sachen rausgesucht. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Ich werde mal schauen, ob ich besser werden kann oder ob ich noch irgendwas mit einbringen kann. So was weiß ich, den Fußballmoment des Jahrhunderts, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder einfach mal einen Tipp. Ich könnte euch jetzt einfach mal einen Filmtipp mit auf den Weg geben, so zum Abschluss. Und der Film handelt über Fußball. Der Film handelt über einen kleinen Jungen. Was heißt, so klein ist er gar nicht mehr. Er ist aber Autist und er versucht, den Verein seines Lebens zu finden. Und der Film heißt Die Wochenendrebellen. Es geht um einen Jungen, der Autismus hat, der von seinen Klassenkameraden gemobbt wird und dann irgendwann mal gefragt wird, was denn sein Lieblingsverein ist. Er hat natürlich keinen, fragt sein Vater, wie er zu seinem Lieblingsverein kommt. Und ja, was dann passiert, ist ziemlich cool. Und zwar will er alle Spiele der Bundesliga, der ersten, der zweiten, der dritten Bundesliga sehen, um dann seinen Lieblingsverein zu finden. Und fährt einfach mal jedes Wochenende in ein anderes Stadion, um seinen Lieblingsverein zu finden. Ein mega, mega guter Film. Ich habe ihn, glaube ich, schon zweimal gesehen, immer mit Fußball interessierten Personen, und ich musste jedes Mal weinen. Ich habe jedes Mal Tränen in den Augen gehabt, weil es dort Szenen gibt, die wirklich, wirklich herausragend sind. Und der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Wer das Buch lesen möchte, das wurde geschrieben vom Vater des Jungen oder zusammen mit dem Vater und dem Jungen. Wirklich schön, Wochenendrebellen. Könnt ihr euch mal anschauen. Wirklich sehr, sehr guter Film. Ja, und damit will ich eigentlich für heute abschließen. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Startet gut in die Woche und ja, man sieht sich, man hört sich. Macht's gut. Ciao, ciao. Für euch am Mikro war